Ja, an solchen Tagen macht es Freude, in der Früh das Portfolio aufzumachen. Lukas, was sagst du?
Eine wunderschöne Zeit. Es ist alles grün, was grün sein sollte. Altcoins bewegen sich ja endlich, Alex. Wir haben doch so oft darüber gesprochen. Es ist eine reine Bitcoin-Rallye gewesen die längste Zeit. Und jetzt sehen wir endlich die lang erwartete Bewegung bei den Altcoins, bei vielen.
Bist du auch am Allzeithoch im Portfolio?
Na, noch nicht. Das dauert noch ein bisschen.
Okay, dann hast du zu viele schlechte Altcoins, weil
Das ist richtig.
ich bin schon am
Bist
Allzeithoch.
du?
Ich
Nice.
freue mich, wenn ich reinschaue, genau. Und ja, worum geht's heute, Lukas? Wir haben ja spannende 14 Tage hinter uns. Wir haben ja gesagt, im Sommer melden wir uns nur alle 2 Wochen und das ist uns ein bisschen in den Rücken gefallen jetzt, weil nur 2 Tage nach unserer letzten Folge ist ja so richtig abgegangen dann ab Dienstag. Also was haben wir heute zu berichten für Neuigkeiten, Lukas? Worum geht's?
Worum geht's? Also kurz gesagt, es geht um das neue Bitcoin All-Time-High, Allzeithoch von 123.000. Dann sprechen wir darüber, ob die neue Altcoin-Season jetzt für uns gestartet hat. Dann sprechen wir über Paxos, das bekommt die Zulassung in Finnland. Wir sprechen über Donald Trump, Amerika, nämlich da gibt es jetzt die Crypto Week, die ausgerufen wurde. Es gibt gleich drei wichtige Gesetzgebungen, den Genius Act, den Clarity Act und den Anti-CBDC Act. Dann gibt es auf der Welt der Crypto-Treasury-Firmen wieder zwei große News, die wir besprechen wollen, einmal für Bitcoin und einmal für Ethereum. Schlagen wir einfach rein, weil es gibt so viel zu besprechen, würde ich sagen.
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Ja, dann fangen wir gleich an mit unserem Marktupdate. Wir haben heute die Blockzeit 906383 und damit starten wir rein. Und zwar, Bitcoin hat sich in den letzten Wochen super stark entwickelt. Wir sehen 9,2% momentan plus bei Bitcoin. Aber das ist ja eigentlich ein Stablecoin, wenn man es vergleicht mit den Altcoins in diesen 2 Wochen, weil 9,2% ist ja eigentlich nichts. Ethereum hat gesagt, hold my beer, ich mache einfach mal 49%. Also Ethereum 49% in 2 Wochen. Und XRP hat noch eins draufgesetzt. Falls ihr XRP-Fans seid, lasst uns einen Kommentar da. Sollen wir mehr über XRP reden? XRP hat nämlich ganze 54% in den letzten 2 Wochen abgeliefert. Wahnsinn. BNB mit 14%, Solana mit 22%, auch Dogecoin über 50%, 52%. Also krasse Werte da bei den Altcoins. Cardano mit 47% im Plus. Tron mit fast 12% im Plus. Hype, also Hyperliquid, der Neuzugang in den Top 10 mit fast 17% im Plus. Und der Gewinner diese Woche in den Top 10, ganz, ganz klar, XLM. Stellar Lumens mit fast 95%. Also Gratulation an alle, die XLM halten. Ihr habt euch fast verdoppelt in den letzten 2 Wochen. Lass uns ein bisschen noch über die Top 100 drüber schauen, Lukas. Wir sehen hier beim Überblick eigentlich 95% der Top 100 haben ein Plus gemacht in den letzten zwei Wochen.
Ja, ja.
Die einzigen, die nicht dabei sind, das ist dieser Whitebit, also oder Whitebitcoin von diesem Whitebit, von dieser Kryptobörse. Leo von Bitfinex, auch ein Exchange-Token. Also diese zwei mit ganz leichten Minus und Pi, das Pi oder Pi-Network, vor dem ich immer wieder gewarnt habe in dieser Sendung, das hat es auch nicht geschafft, in grün zu drehen, also mit einem ganz leichten Verlust von 1%. Und darüber hinaus sehen wir eigentlich gar kein Minus. Der fünfte ist ein Stablecoin eigentlich, das ist dieser US-Dollar Theta Zero, der marginal im Minus ist, aber das ist die statistische Schwankung. Also 95% der Coins in den Top 100 im Plus, allen voran natürlich, wie schon erwähnt, XLM, aber auch Pengu. Pengu auch mit 95%. Die Meme-Saison ist etwas zurück. Ja, wir sind jetzt nicht unbedingt erfreut, Lukas, aber was soll man machen? Die
aber Pengu ist ja cool. Pengu passt ja, das ist ja ein cooler Meme-Coin. Da macht ja auch was Sinnvolles.
Ja. Was macht der Sinnvolles?
Viele Partnerschaften, also da gehört dazu zum Pengu, zu Pudgy Penguins dazu, was ja sehr, sehr viel coole Sachen macht, Marketing und auch so Sponsorship, also auch soziale Förderungen von Projekten und sowas, meine ich.
Also eine Marketingfirma, ja gut, das ist nicht die große Utility, die ich sehen möchte, aber ich habe es gesehen vor ein paar Tagen, ich glaube bei Pengu gibt es jetzt ein Spiel, ein Handyspiel oder irgend sowas, ein Videospiel zu Pengu. Ich weiß nicht, ob das schon draußen ist oder ob das erst kommt, aber das habe ich auf alle Fälle in Bildern, Bewegtmaterial auf X gesehen, wo man das gesehen hat, wie dieses Pengu-Spiel ausschauen soll. Also durchaus scheint so, als würden die was bauen, so ähnlich wie Sheep. Ich glaube Sheep, ich weiß nicht, wie hat sich Sheep entwickelt in den letzten Wochen.
Shiba Inu.
Genau, weil Sheep war ja auch sein Projekt. Die haben mit als Meme begonnen und dann haben sie eine eigene Chain gemacht.
Shiberium.
Und unterschiedliche Produkte. Genau, 30% im Plus Sheep. Also durchaus interessant. Und du hast gesagt, du weißt noch, warum ist Stella so im Plus? Gibt es da auch Neuigkeiten?
Also nein, ich wollte sagen, ich war am Stella-Event in Wien vorletzte Woche. Das war ziemlich cool. Shoutout an Olvis und auch an Ed Prinz war da zum Beispiel. Stella-Leute, ich hau euch einen Link in die Beschreibung von dieser Episode, falls ihr euch für die Stella-Leute in Österreich interessiert, für die Community hier. Ist ziemlich cooles Projekt, finde ich.
Haben die jetzt auch in Österreich die europäische Zentrale eingerichtet? Oder?
Das noch nicht, aber das war ja Bybit. Ja, das
ja, aber ich meine jetzt XLM, haben die auch in Österreich jetzt ihr Quartier aufgeschlagen? Oder warum sind die in Wien so groß? Oder warum haben
Nein,
die in
das
so
ein
große
das Stella Ambassador-Projekt, das hat der Olvis übernommen. Und da ist halt einiges, was jetzt an Events gemacht wird in Zukunft.
Also es ist für die Ösis, die zuhören. Die Ösis. Also da gibt es was. Ich weiß nicht, gibt es in Deutschland und in der Schweiz Stella-Communities?
Ja.
Also falls ihr in Österreich zu Hause seid, da gibt es eine Stella-Community, wo der Lukas auch persönlichen Kontakt hat. Mhm. Sonst gibt es natürlich auch in Deutschland und in der Schweiz bestimmt Communities zu XLM. Dann schauen wir kurz uns den Überblick an des Marktes. Wir sehen hier bei den ganzen Kryptowährungen, wieder werden Kryptowährungen erstellt. Wir haben ja mittlerweile 18,7 Millionen, die auf CoinMarketCap getrackt werden. Aber wir sehen hier einen Trend nach unten. Also dieser große Hype der neuen Coins, der scheint jetzt mehr oder weniger abzuflachen zumindest. Wir sehen nur mehr 24.000 Kryptowährungen wurden erstellt heute oder gestern. Und das ist nur mal halb so viel wie noch vor zwei, drei Wochen, wo es halt wirklich auf einer Höhe von 50.000, ganz normal jeden Tag wurden
ja,
50.000
die ganzen Meme-Coins, die da kurz erstellt werden, dann den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen und dann wieder verschwinden. Ja.
Genau, aber das ist jetzt, es scheint so, als würde dieser Trend jetzt tatsächlich nach unten gehen und als würde das abnehmen, diese neuen Coins. Was gut ist generell für den Altcoin-Markt. Das heißt, euer Altcoin, den ihr haltet, der hat mehr Potenzial, weil es weniger Konkurrenten gibt. Es ist halt immer sehr, sehr schwierig. Je mehr Coins es gibt, desto schwieriger wird es dann natürlich, da die guten rauszusuchen. Und man weiß halt oft nicht, was ist nur ein Marketingprospekt und wo ist wirklich was dahinter, wo wird was gemacht. Das fällt einem kleinen Investor, vor allem jemand, der privat sein Geld investiert, sein hart verdientes, dem fällt das natürlich schwer. Wenn ich jetzt eine große Venture-Capital-Firma bin, dann habe ich ja meinen Plan, dann habe ich mein ganzes Team. Das sind ja Teams von Dutzenden Leuten, die solche Dinge recherchieren. Also das ist ja wirklich umfassende Arbeit geworden, die guten Projekte in Krypto herauszufinden. Und genau, weil wir sind nämlich wieder bei fast 4 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung. Das war nur vor, glaube ich, 2 Tagen noch ein bisschen höher schon, aber es ist auf die lange Sicht gesehen tatsächlich ein Wert, der sehr nah am Allzeithoch ist. Also ich glaube, vor 2 Tagen hatten wir auf CoinGecko und auf manchen Plattformen schon die 4 Billionen erreicht. Aha. Auf CoinMarketCap sind wir jetzt noch knapp darunter. Genau, und auch auf TradingView zum Beispiel, wenn man sich den Billions and Billions and Billions and wenn man sich den TradingView Total Market Cap von allen Kryptowährungen anschaut, sind wir dort auch noch gerade bei diesen 3,9. Das heißt, bald werden wir offiziell, falls dieser Bullenmarkt nicht am Ende ist, über diese 4 Billionen drüber springen. Ganz, ganz stark wisst ihr auch heute wieder Ethereum, das ja mittlerweile bei 3.745 Dollar notiert und auch BNB, was man hier sieht im Überblick.
Grandios.
Das bedeutet, dass wir erstmals wieder auf diesen 50er-Wert sind bei der Altcoin-Saison. Also wir sind wirklich genau in der Mitte. Das ist noch nie in diesem Bullenmarkt gewesen, dass wir so nah an einer Altcoin-Saison waren. Und wenn es jetzt so weitergeht, wenn die Altcoins sich bewegen und Bitcoin nicht, dann werden wir tatsächlich das erste Mal eine Altcoin-Saison bekommen in diesem Bullenmarkt. Aber dazu gleich im nächsten Neuigkeitenpunkt noch ein bisschen mehr. Wir sehen bei den ETF-Zuflüssen, da sehen wir unfassbare Zahlen. Ja. Also das hat so noch nie gegeben, quasi 2 Wochen am Stück fast schon nur Zuflüsse und das in 9 Dimensionen. Also wenn man sich das anschaut über die Monate hinweg, Der Juli ist schon jetzt der Monat historisch gesehen, der am allermeisten Zuflüsse hatte bei den ETFs. Das ist vor allem auch Ethereum geschuldet, während Bitcoin wieder ähnlich viel hat wie zum Beispiel im Dezember oder im November, hat vor allem Ethereum jetzt bedeutend mehr. Also total sind 9 Milliarden Dollar diesen Monat schon. Und wir haben den 20., also da ist tatsächlich noch ein bisschen Spielraum, sind 9 Milliarden schon jetzt reingeflossen. Also wir können davon ausgehen, wenn nicht ein großer Kursverfall kommt in der nächsten Woche, dass wir da auch die 10 Milliarden noch sprengen werden. Was schon gut ist, was wir gesagt haben, ist, dass die Bitcoin-Dominanz jetzt umgedreht hat. Wir sind nun mal bei ca. 60%. Also es wird wirklich spannend, ob wir diese heißersehnte Altcoin-Saison jetzt endlich bekommen.
Yes.
Dann schauen wir uns ganz kurz die Stablecoins an, Lukas. Wir haben fast 4% Zuwachs bei den Stablecoins in den letzten 30 Tagen. Genau, und das ist unfassbar wichtig, weil das ist das, was den Altcoin-Markt beflügelt. Ihr wisst alle, die Zuhörer von die Kryptologen, ihr wisst das ganz genau. Der ETF oder die ETFs, die sind kein wirkliches Geld in Krypto. Das ist TradFi-Geld, das quasi in Bitcoin und Ethereum geparkt wird. Das heißt, das sieht nie diesen DeFi-Markt, das sieht nie die anderen Altcoins. Mhm. Und wenn wir eine Altcoin-Saison haben wollen, dann muss unbedingt dieser Stablecoin-Wert steigen, weil das ist das Geld, was wirklich in diesen breiten Kryptomarkt der digitalen Assets reingeht. Weil da kann man dann auch in, weiß ich nicht, Dogecoin und Tron investieren und nicht nur, das bleibt nicht in Bitcoin und in Ethereum eben liegen. Und deswegen ist das so, so wichtig, dass diese Stablecoins weiter steigen werden. Auch im DeFi-Bereich, und diese Woche ist ja wirklich fantastisch, Lukas, auch da sehen wir die erste Erholung. Das könnte, wenn wir jetzt noch ein bisschen die Daumen drücken, dann könnten wir tatsächlich den Höchstwert dieses Bullenmarktes erreichen im DeFi-Bereich. Das haben wir zuletzt im Dezember 2024 gesehen mit fast 151 Milliarden Dollar. Und jetzt kratzen wir wieder an dieser Marke.
Ja,
das heißt, bald
150.
Genau, bald.
Aktuell, ja.
Genau, 150. Das könnte bald eben wieder diese Höchstwerte vom letzten Bullenmarkt erreichen. Ihr seht, DeFi hinkt ein bisschen hinterher. Das könnte natürlich, ohne jetzt Finanzberatung geben zu wollen, ein bisschen die Chance sein, dass man hier auch wirklich einsteigt und an dieser Entwicklung profitiert, die noch bevorsteht, weil wir eben noch davor sind, bevor diese radikalen großen Anstiege kommen. Es ist immer so ein bisschen die Rotation. Das war in Krypto, Lukas, das weißt du auch schon vor 2 Zyklen so, dass zuerst immer Bitcoin, dann die größeren Altcoins, dann die kleineren Altcoins gekommen sind. Und es scheint, als würde es auch diesmal wieder so sein. Also wir haben den Bitcoin-Run gesehen. Wir sehen, Bitcoin steigt jetzt nur noch unter Anführungszeichen 9% in 2 Wochen. Dafür halt dann die größeren Altcoins wie Ethereum, die machen jetzt 50%. Und wenn wir dabei bleiben, wenn das so diese These weiterhin besteht, dass das auch diesmal wieder so ist, dann werden wir wahrscheinlich im Laufe der nächsten Wochen vor allem die großen Altcoins pumpen sehen und dann später noch die kleineren. Genau, und mit den kleineren Altcoins meistens kommen dann auch die NFTs als letzte, als diese wirklich Risiko- oder merkwürdigen Assets, die nicht wirklich viele Leute verstehen. Da sehen wir, dass die großen NFTs wie My Lady oder Me Lady, sagt uns, wie man das ausspricht, gerne in den Kommentaren. Wir haben vorher in der Vorbesprechung darüber gesprochen, ob man Me Lady oder My Lady sagt.
My Lady.
Das ist, ja, ist aber eigentlich auch
Lady.
Egal.
Ja.
Vielleicht, ja, so, ich habe gesagt Me Lady, aber wahrscheinlich ist das falsch, wahrscheinlich heißt es My Lady. Ja, lasst uns gerne wissen, was richtig ist. Auf alle Fälle ist Me Lady, My Lady 10% gestiegen in den letzten 7 Tagen und die Pudgy Penguins haben gar 14% zugelegt. Also zuerst einmal diese großen NFTs. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass die Crypto-Punks und die Bored Apes stattdessen nachgegeben haben, also die NFTs kommen eigentlich als große Klasse an Assets bisher nicht wirklich vom Fleck.
Glaubst du, das geht so weiter? Also zuerst kommt Bitcoin, dann Ethereum, dann die großen Altcoins, dann die kleinen Altcoins, nebenbei die Meme-Coins. Was passiert mit den NFTs dann?
Ja, also ich weiß nicht, ob überhaupt dieser Trend so weitergeht. Ich bin da sehr skeptisch dem Altcoin-Markt gegenüber und das liegt vor allem daran, was ich vorher erwähnt habe, dass es so extrem viele Coins gibt. Ich glaube, dass der Altcoin-Markt als Gesamtes, dass das weitergehen wird, ja. Aber dass die kleinen Altcoins, vor allem bei den kleinen Altcoins, wird es auch viele geben, die diesen Trend eben nicht mitmachen. Ich glaube, das wird viel selektiver werden. Ja. Und sonst schon, ja, also von den großen Assets in die kleineren, immer risikoreicher bis zum Ende des Bullenmarktes. Und dann, wenn es aber so weit ist, dass der ganze Markt überhitzt ist, dann wird es wirklich schwierig werden, vor allem für die Kleinen, diese Werte dann zu halten. Und die werden natürlich umso mehr korrigieren. Bei den NFTs, ich glaube, auch die werden nochmal so Wochen sehen, in denen sie wirklich abgehen. Aber ob das so wie beim letzten Mal wird, wie bei den Hype-Zeiten der NFTs, das möchte ich nicht vorhersagen. Ja, und zu guter Letzt, Lukas, schauen wir noch kurz aufs Bitcoin Power Law, das Potenzgesetz des Bitcoins. Da sollten wir dem Gesetz nach jetzt bei 122.000 sein, also ziemlich genau beim Allzeithoch, ein bisschen darunter tatsächlich. Mhm. Und der Preis momentan zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme 118.000. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall jetzt einen spannenden Bullenzyklus vor uns. Ich glaube, das wird wirklich die spannendste Zeit überhaupt, die wir kennen, dass das dieser Zeitraum, in dem wir auch deutlich über diesen Erwartungswert überschießen. Ja. Ich bin gespannt, ob es 200 oder 300.000 werden für Bitcoin. Was glaubt ihr? Lasst uns das wissen. Also ob Bitcoin jetzt auf 200 oder 300.000 oder gar 1 Million geht, das lasse ich natürlich schwer vorhersagen. Ich möchte jetzt keine Finanzberatung vor allem machen, aber in dieser Folge sprechen wir auch noch über die Top-Prognosen der großen Institute und der bekannten Persönlichkeiten in Bitcoin und in Krypto und schauen uns an, was die für Preise voraussagen. Aber damit, Lukas, gehen wir jetzt auch zu deiner ersten Neuigkeit. Was hast du uns heute mitgebracht?
Gut, dann steigen wir ein. Also beginnen möchte ich eben, riesiges, großes Update, der Genius Act ist durch. Und der Donald Trump hat eben auch diese Crypto Week oder Happy Crypto Week hat uns gewünscht am 15.07. Happy Crypto Week, the House will soon vote on a tremendous bill that will make America the undisputed number one leader in digital assets. Nobody does it better. Es gab ein bisschen Probleme am Anfang, es gab ein paar Republicans, die waren noch ein bisschen dagegen, aber es ist durch und gepasst. Es gibt drei große Entwicklungen regulatorisch, die jetzt gerade
huge.
Huge, yeah. So, make America great again, bigger and better than ever before, the leading crypto market in the world und so weiter und so fort. Das ist ja, was er versprochen hat, the crypto capital of the world. Und das zeigt sich in drei Aspekten. Der Clarity Act, der Genius Act und der Anti-CBDC Act. Ja, und da unterscheiden wir uns schon relativ stark mit dem, was in Europa vor sich geht, regulatorisch. Was jetzt unterschrieben wurde und jetzt Gesetz ist, in Kürze, ist der Genius Act. Genius Act haben wir ein paar Mal angesprochen, da geht es darum, die Regulation für Stablecoins. Und Stablecoins ist auch nicht mehr das, was es einmal war, weil nämlich es wird erwartet, dass die ein relativ großer Käufer und regelmäßiger Käufer von Staatsanleihen in den USA werden. Die sind, also Tether, weißt du ja, Alex, die sind da bereits relativ groß. Die sind da unter den Ländern quasi, im Ländervergleich, was war das, Platz 7 oder sowas? Also riesiger Käufer von den kultläufenden Anleihen, vor allem Staatsanleihen. Und das ist wichtig für die USA, weil die sich ja relativ stark verschulden. Es gab ja diese BBB, der Big Beautiful Bill, die ja 2 bis 3 Billionen an weiteren Staatsschulden dazu addieren wird. Die hören nicht auf mit der Staatsverschuldung. Und Problem, was er auch noch hat, Donald Trump will ja zum Beispiel jetzt den Federal Reserve Chef, den Powell, abschaffen, weil ja, er möchte jemanden haben, der die Zinsen senkt. Er will, dass die Zinsen runtergehen, er will, dass es schnell passiert. Die USA haben das Problem, dass relativ viel ihrer Staatsverschuldung ja neu finanziert werden muss, in diesem Jahr, im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr. Meist sogar, wie ich es auf 2026 konzentriert. Und die Zinsen sind hoch in den USA immer noch. Die müssen runter, sagt er. Und die Stablecoins wie Tether und USDC, diese Firmen, die kaufen ja relativ viel an Staatsverschuldung. Das heißt, die machen es nochmal günstiger für den Staat, sich zu verschulden. Somit kann man sagen, das integriert sich jetzt in den traditionellen Finanzmarkt. Tether und Stablecoins sind ein wichtiger Faktor geworden für die Staatsverschuldung der USA, für die Staatsfinanzen auch der USA. Genius Act im Detail, der ähnelt in vielen Aspekten auch dieser MiCA-Regulation, die wir haben, ist aber besser ausgestaltet, finde ich persönlich, in meiner MiCA. Einschätzung. MiCA, MiCA, ja. MiCA, Englisch, MiCA, MiCA Deutsch. Lukas. Ja, MiCA.
Nein, Markets in Crypto Assets.
Ja, MiCA.
MiCA. Nein. Okay. Es heißt in MiCA.
Ja, es klingt halt cooler. Und ja, na wurscht. Kernelemente.
Deswegen sage ich Me Lady und du My Lady, genau. Weil du glaubst, es heißt MiCA. Und es heißt aber MiCA und wahrscheinlich heißt es My Lady, aber Ich weiß es.
Das klären wir noch. Das sollen die Leute in den Kommentaren klären. Die sollen sich streiten drum. Na gut, Kernelemente vom Gesetz. Zulassungspflicht für Emittenten. Es geht vor allem darum, dass, wenn das integriert werden soll, diese ganze Idee der Stablecoins in den traditionellen Finanzmarkt, braucht es eben Sicherheit für die. Das heißt, eine Zulassungspflicht, 100% Reservepflicht, auch diese große Thematik, sind alle Stablecoins wirklich gedeckt? Das ist damit rechtlich abgebildet. Dann braucht es eben Transparenz und Audits. USDT zum Beispiel, Tether, ist ja bekannt dafür, dass sie nicht immer transparent waren, dass auch Strafen gegeben hat in der Vergangenheit, dass man nicht immer wusste, ob wirklich alles sauber läuft. Das wird jetzt vorgeschrieben, also monatliche Reports, jährliche Prüfungen sind hier jetzt vorgeschrieben in diesem Gesetz. Tether arbeitet auch darauf hin, das dann in Zukunft voll einzuhalten. Kundenschutz im Insolvenzfall zum Beispiel, Anti-Geldwäsche, die ganzen Geschichten.
Also du sagst, Tether wird diesen amerikanischen Regeln auch zustimmen, weil in der EU haben sie ja bewusst gesagt, sie bleiben jetzt wegen Mika halt einfach Europa fern. Genau, aber in dem Fall möchte Tether wirklich auch mitspielen.
Genau, also Tether ist ein brutal relevanter Player für die für den US-Dollar. Es geht auch darum, ganz einfach gesagt, USDT ist quasi Repräsentanz des US-Dollars und es soll ja die Weltreservewährung bleiben. Mhm. Die haben auch damit einen riesen Vorteil jetzt, wenn die Tether und die USDC, also die beiden großen US-Dollar-Stablecoins, wenn sie da die in die Welt rausbringen, das ist eine Verstärkung vom US-Dollar natürlich auch.
Sagt, ja, natürlich.
Klare Regeln
geschaffen. Ich sage immer Lebensverlängerung.
Ja, absolut.
Das ist Lebensverlängerung für Bretton Woods.
Ja, das ist es. Und also Mika, sage ich immer, in Europa geht ja in eine ganz andere Richtung. Das ist sehr stark bankenbevorzugend. Und das ist relativ, also bei Mika, die Leute, die das gemacht haben, die haben sich, glaube ich, Tether angeschaut und gesagt, wie kann man Tether verbieten? Und das ist dann Mika geworden. Kommt man in vielen Aspekten vor. Das ist auch nicht so der relevante Markt für sie. USDC wird das eher einhalten. Tether hat ja zum Beispiel auch einen neuen CFO vor ein paar Monaten schon angestellt, der dazu da ist, also dessen Aufgabe ist es auch, diese Transparenz jetzt dazu schaffen, die in der Stablecoin Genius Regulation vorgeschrieben ist. Also das ist ein Riesenakt und das nächste ist eben der Crypto Clarity Act, also der Anti-CBDC Act, nicht so ganz wichtig, ist einfach, Donald Trump hat gesagt, es gibt keine Central Banks Digital Currency unter ihm. Es soll auch ein Gesetz dazu geben. Er hat eine Executive Order dazu gemacht, aber es ist halt nur eine Order und kein Gesetz noch. Und es soll ein Gesetz dazu geben. Also konträr zu dem, was wir in Europa machen mit der Christine Lagarde, die jetzt einen digitalen Euro noch schneller und besser machen möchte, noch früher rausgegeben als erwartet.
Die verurteilte Frau Lagarde.
Ja, bitte. Die letztes Mal,
muss wie wir gesprochen dazu
haben. Genau,
muss man mal dazu sagen.
Ja, die letzte Episode von uns haben wir sie ja als Skurrilität der Woche gehabt, weil sie ja die chinesische Währung, den Juicy Renminbi, gelobt hat, was aber halt ein totales chinesisches Überwachungsgeld ist. Also geht in eine ganz andere Richtung. In den USA geht es in meinen Augen in die bessere Richtung. Und dass der CBDC Act kommt als nächstes. Und in Arbeit ist der Clarity Act, der ist wesentlich komplexer als alles andere, was wir hier besprochen haben, weil da geht es darum, Marktinfrastruktur zu schaffen für verschiedene Kryptowährungen. Und zu schauen, wann ist welche Kryptowährung wo unterliegend, also bei welcher Behörde, was muss man einhalten und so weiter. Das Ding ist komplex, das wird noch länger dauern, glaube ich, als viele Leute erwarten. Und da geht es auch darum, die Republicans, die wollen jetzt auch eben mit dem Gesetz hier Tatsachen schaffen. Die wollen jetzt, also sie sagen zum Beispiel, es soll nicht sein, dass in ein paar Jahren vielleicht wieder ein demokratischer Präsident an der Macht ist und es dann wird zurückgehen in der Zeit, wie damals unter Biden, wo Krypto extrem attackiert wurde von allen Seiten, von den Democrats. Sie wollen da Tatsachen schaffen, dass es relativ schwer wird, wieder zurückzugehen. Das ist ja schon sehr viel aufgeräumt worden, sehr viel verbessert worden von den teilweise absurden Dingen, die gegen Krypto gemacht wurden, teilweise nicht ganz legal, glaube ich, was da Firmen ein bisschen bedroht wurden unter der Hand. Sie können zwar nichts machen, aber wir möchten nicht, dass ihr das macht und weißt eh, was wir alles schon besprochen haben in die Richtung. So, that's the news. Das ist relativ groß. Das ist auch einer der Auslöser, warum jetzt so viel so stark gestiegen ist. Zum Beispiel auch, was wir zuerst nicht besprochen haben, Chainlink ist relativ wichtig in diesem Fall. Die Altcoins Chainlink, weil die halt, die machen ja Reserves, also Proof of Reserves und die machen eben diesen Chainlink Ace und dieses Chainlink CCIP, diese ganzen Aspekte. Ich hau euch da ein paar Links rein in die Episodenbeschreibung.
Also die Hörer von Die Kryptologen, die kennen das alles. Wir haben das ja auch im Laufe dieser Episoden auch besprochen. Also Chainlink natürlich ein Protokoll, das ganz, ganz wichtig ist bei der Verbindung zwischen traditioneller Finanzwelt und der neuen kryptobasierten Finanzwelt. Und ja, Lukas, ich glaube, Chainlink werden wir noch öfter hören im Laufe der nächsten Wochen.
Ich werde noch viel drüber labern, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, das ist Lukas, sein Altcoin-Tipp, ist natürlich keine Finanzberatung.
Ja.
Aber dein Lieblings-Altcoin-Tipp, kann man sagen.
Meine Lieblings-Altcoin, kann
gut,
man sagen.
Gut, dann kommen wir weiter, nämlich noch einmal zurück, also nach vor und zurück, nämlich zum Bitcoin-Allzeithoch. Wir müssen noch mal drüber sprechen,
ja,
weil viele haben uns natürlich gefragt, es kommen in den letzten Wochen immer wieder die Nachrichten, jetzt vor allem nach diesem starken Anstieg. Alex, wo geht das alles hin? Wie hoch kann das gehen? Also ich kriege permanent Fragen, vor allem von Leuten, die halt nicht so tief drin sind, die halt dann wissen wollen, wie hoch kann der Bitcoin gehen. Und ich bin jemand, der möchte sagen, also ich sage jetzt, ich bin dazu übergegangen, den Leuten zu sagen, du wirst an mich denken, wenn Bitcoin 1 Million erreicht. Ich kann dir nicht sagen, wann, aber ich bin sehr überzeugt davon, dass der Tag kommen wird.
Ja.
Und ich möchte aber jetzt keine konkreten Prognosen abgeben, sondern in dieser Folge eher darauf eingehen, was führende Institutionen, was führende und wichtige Persönlichkeiten im Krypto-Universum, was die zu sagen haben. Aber erst einmal zur Neuigkeit. Bitcoin hat direkt nach unserer letzten Folge, nachdem ich das quasi angekündigt hatte, wie als hätte ich es gebucht, quasi die Woche darauf richtig stark performt und hat ein Allzeithoch nach dem nächsten gejagt. Im Laufe der Woche hat es dann bis zu 10% zugelegt zur Spitze und schlussendlich eben am Montag, dem 14.07., den bisher höchsten Wert von $123.218. Das ist jetzt der Wert von der weltgrößten Kryptobörse Binance, gemessen in US-Dollar Tether, hat dort diesen Wert erreicht. Viele fragen jetzt natürlich, wie weit Bitcoin weiter steigen kann. Und da gibt es einige Prognosen. Ich blende euch da hier in dieser Folge auch dann ein. Falls ihr auf YouTube zuschaut, könnt ihr da mitschauen. Aufgepasst, liebe Kryptologenfreunde. Diese Folge wird euch präsentiert von Onchain Austria. Das ist onchainaustria.at. Und da könnt ihr eure Ether staken. Also habt ihr Bock auf Staking, dann schaut vorbei bei Onchain Austria. Das ist sicher, das ist ein Verein in Österreich und dadurch seid ihr direkt in Europa mit euren Ether. Wollt ihr ein bisschen was erwirtschaften mit eurem Ethereum, dann geht auf onchainaustria.at und jetzt geht es auch schon wieder weiter mit die Kryptologen. Also Prognosen gibt es viele. Ich möchte in dieser Folge zuerst mittelfristige, das heißt für diesen Bullenmarkt und dann noch die langfristigen abgeben. Die erste, die ich habe für euch mittelfristig, ist die Vermögensverwaltungsfirma Bernstein. Die sagt 200.000 bis zum Ende des Jahres voraus. Also 200.000. Wäre das für euch eine Idee, also wäre das nett, würdet ihr mit 200 leben können oder wollt ihr mehr?
Ich will mehr.
Mehr zu bieten hat, du willst mehr. Mehr zu bieten hat die Economic Times, die sagen bis zum Jahresende bis zu $250.000 voraus. Dann gibt es den Merdex-CEO Edul Patel, der sagt auch bis zu 250.000 voraus, aber vielleicht erst 2026, also nächstes Jahr. Wer noch mehr sagt, das ist unser lieber Freund, der Robert Kiyosaki, den kennen vielleicht einige vom Buch Rich Dad, Poor Dad. Das ist ja so ein ganz berühmtes Buch, wenn es darum geht, um die Denkweise über Finanzen ein bisschen zu prägen. Großer Investor dieser Zeit, sagen wir mal, der sagt 350.000 bis Ende 2025, obwohl man muss fairerweise sagen, er gibt so ein Intervall zwischen 180.000 und 350.000 an bis zum Ende des Jahres. Und Mike Novogratz, der sagt auch mittelfristig schon 200.000 bis zu 1 Million. Mhm. Also das ist schon für diesen Bullenmarkt, ich halte das für gewagt, diesen Bullenmarkt schon 1 Million zu erreichen, aber kann ja durchaus sein. Viele Ziele sind dann noch so zwischen 150 und 200.000. Wir sehen zum Beispiel Crypto.com oder Finderpanel, die so 170.000 bis 200.000 vorhersagen. Also es gibt durchaus viele Prognosen um die 200 bis 250.000. An dieser Stelle natürlich an euch die Frage, was glaubt ihr, wie viel werden wir bis zum Ende dieses Bullenmarktes erreichen? Und langfristig, und ich glaube, das ist viel, viel spannender für die Hodler unter euch, weil wer hodelt, Lukas, ja, der weiß, er gewinnt langfristig. Das sagt ja auch CZ Binance immer wieder. Wer wirklich halten kann, der kann langfristig reich werden. Und da gibt es auch wirklich diese schwindlig hohen Prognosen, ja, die in schwindlige, schwindelerregende Höhen gehen, nämlich von ARK Invest, also Katie Wood, falls ihr die kennt, die habt ihr sicher schon mal gesehen, wenn ihr in Krypto seid. Die sagt, bis zum Jahr 2030, also in 5 Jahren, gar nicht so lang, sagt die 1,5 bis 3,8 Millionen voraus. Das ist natürlich ein sehr hoher Wert. Auch Fidelity sagt, in den 2030ern wird Bitcoin mehr als 1 Million wert sein. Robert Kiyosaki, den haben wir vorher schon gehabt, der spricht auch von 1 Million im Jahr 2030 oder bis 2030, also in den nächsten 5 Jahren. Und dann gibt es natürlich diese längerfristigen Prognosen noch, zum Beispiel Changely. Sagt man Changely, Lukas? Sag mir, wie man das spricht.
Changely. Ich weiß nicht.
Changely. Dann ist das Changely. Das sagt 4,2 Millionen bis 2050 voraus. Und dann gibt es noch andere Prognosen in der Millionenhöhe. Aber wir wissen ja, Michael Saylor, ja, der hat bekanntlich gesagt, bis 2030 soll Bitcoin auf 5 Millionen US-Dollar gehen. Das ist natürlich ein sagenhafter Wert, aber man muss schon ein bisschen aufpassen. Michael Saylor sagt auch, dass in 21 Jahren, nämlich 2046, der Bitcoin 21 Millionen erreichen wird. Und das ist wohl eher eine Kunstzahl, ja, weil wenn 21 Jahre und 21 Millionen pro Bitcoin, das hört sich nicht so an, als wäre das fundierte Mathematik. Sondern wahrscheinlich eher eine Zahl, die man sich merken soll als Bitcoiner. Und damit genug von den Prognosen. Wir kommen dann nachher noch zu den Altcoins, yes, falls ihr da gespannt seid, wo die hingehen könnten. Aber davor, Lukas, noch eine weitere Neuigkeit von dir, bitte.
Jawohl, wir gehen zurück in die Welt der Bitcoin-Treasury-Firmen. Also wie gesagt, wir berichten regelmäßig darüber. Es gibt immer neue und neue. Es gibt immer mehr Unternehmen, die auch einfach Bitcoin kaufen. Und es gibt diese neue Art des Unternehmens, das nennt sich eben ein Bitcoin-Treasury oder mittlerweile auch Ethereum-Treasury oder auch BNB-Treasury-Unternehmen. Also letztes Jahr 2024 war ja das Spannende, dass immer mehr, da wurden erstmal die ETFs, die Exchange-Traded Funds in den USA zugelassen, die Spot-ETFs für Bitcoin zum Beispiel, sehr erfolgreich, unter den erfolgreichsten überhaupt, zum Beispiel bei BlackRock. Und jetzt, dieses Jahr ist der Trend mehr so, dass immer mehr Unternehmen halt Bitcoin kaufen und Ethereum kaufen und weitere Altcoins bereits anfallen mit diesem BNB-Projekt, was wir letzte Episode besprochen haben. Jetzt ist Folgendes Spannendes passiert. Eine der großen Koryphäen überhaupt im Bitcoin, nämlich Adam Beck, wird auch eine solche Bitcoin-Treasury-Firma starten. Adam Beck, das ist deswegen so interessant, Adam Beck steht bitte im Bitcoin-Whitepaper von Satoshi Nakamoto, damals, 2008 geschrieben, der ist dort zitiert. Mhm. Ja, der ist dort zitiert. Der ist der Gründer von Hashcash. 1997 hat er dieses Proof-of-Work-System zur Bekämpfung von E-Mail-Spam.
Genau, er ist ja der Erfinder von Proof-of-Work. Richtig. Also Satoshi hat ja als einen der Bausteine für Bitcoin die Technologie von Beck verwendet. Und deshalb steht er natürlich drin. Beck war ja teilweise auch in Spekulation, dass er Satoshi sein könnte. Ja. Aber also ich glaube das nicht.
Nein, glaube ich auch nicht. Aber er war einer der Ersten, der mit Satoshi Nakamoto über diese Cypherpunk-E-Mail-Liste damals ja Kontakt hatte, über die ganze Geschichte. Der hat ja mit Satoshi gesprochen. Ja, da hat er auch damals gleich mitgearbeitet. Also das ist eine Riesenpersönlichkeit für uns Bitcoin-Fans. Auch der Gründer von Blockstream, 2014 erst, dann später hat er dieses Unternehmen, das halt sau wichtig ist für sehr viel Innovation innerhalb des von Bitcoin generell und Blockchain. Mhm. Ist ein Bitcoin-Maximalist, also jemand, der nur Bitcoin interessant findet, der skeptisch gegenüber allen anderen Kryptowährungen ist, und Ethereum zum Beispiel, und davon weitergeführt. Gemeinsam mit niemand Geringerem als Cantor Fitzgerald, ja, auch Zuhörer wissen, was das total spannend ist, weil die haben ja schon bereits ein anderes neues Bitcoin-Treasury Unternehmen mitgesponsert, nämlich 21 Shares. 21 Shares ist wieder ein anderes. Ja. 21 Capital haben die mitfinanziert und jetzt machen die ein eigenes SPAC, also ein Special Purpose Acquisition Company Vehicle, das Cantor Equity Partners heißt in dem Fall. Ticker ist CEPO, C-E-P-O. Und gemeinsam mit dieser kommt diese Bitcoin Standard Treasury Company auf den Markt. Und das wird gleichzeitig sofort zu Beginn die viertgrößte Bitcoin Treasury Company. Also da geht's richtig zur Sache bei diesem Thema.
Nach wem? Wer ist da noch davor? MicroStrategy?
Genau, also Platz 1, natürlich MicroStrategy. Da Glückwunsch auch, die haben jetzt 3% der aller ausstehender Bitcoin geschafft. Das heißt also über 600.000. Aktuell steht hier 601.000 Bitcoin haben die. 601.550 insgesamt. Das sind jetzt quasi 3% aller Bitcoin, die existieren. Danach kommt Mara Holdings, danach kommt XXI, dann Riot Platforms, dann Metaplanet, Galaxy Digital und so weiter und so fort. Platz 8 ist ja Tesla zum Beispiel. Die haben ja auch relativ viel.
Aber du sagst, das wird jetzt auf Platz 4 fahren. Das heißt, davor sind nur mehr Mara und XXI. Das hat sogar mehr als Metaplanet.
Richtig. Metaplanet besitzt ca. 20.000, also nein, 16.000 hier. Riot Platforms ist Platz 4 aktuell. Die besitzen knapp unter 20.000 Bitcoin. Mhm. Und das Unternehmen startet bereits mit 30.000 und 21. Ja, die 21-Zahl natürlich muss dabei sein. Startet mit dieser Schatzkammer bereits, weil er der Adam Back relativ viel Bitcoin hat. Da bringt auch einige davon ein.
Mit wie viel hat... XXI, also XXI ist ja 21 Capital, das ist ja dieses Unternehmen. Ja, ja. Mit wie viel hat das gestartet?
Gestartet, muss ich schauen. Aber hier vor meiner Nase.
Das waren doch die Bitcoin von Tether und von Bitfinex.
Ja, ja,
und
ja. So, gell? Also die haben aktuell 37.230. Das heißt ganz knapp darunter mit diesen 30.000 zu beginnen. Aber eben, die haben auch natürlich eine Finanzierung dazu. Sie starten mit irgendwas bei 3,5 Milliarden in der Richtung. Und die haben noch eine zusätzliche Finanzierung, bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar durch eine Pipe-Finanzierung, Private Investment in Public Equity, haben die dazu und kaufen dann weitere Bitcoin nach und da kommt natürlich mehr dazu. Also die beiden, die werden auch.
Aber Cantor Fitzgerald, die haben noch nicht genug mit einer Bitcoin-Firma, die wollen jetzt mehrere offenbar.
Anscheinend.
Also. Weil die sind ja da bei SoftBank und bei Tether sind die auch mit dabei.
Daran erkennst du, wie spannend das Thema ist, gell? Wie spannend diese Bitcoin-Treasury-Unternehmensgeschichte jetzt wird, weil es ist total auch eine neue Art von Unternehmen, total spannend. Mhm. Wir verlinken euch auch zum Beispiel
Strategy. Ich finde es auch interessant. Ja? Ich finde es auch interessant, dass Adam Back, der ja eigentlich lange Zeit, also bis, ich glaube, letztes Jahr, hat er nie Preisprognosen abgegeben. Der war zwar immer ein Bitcoiner, aber der hat immer gesagt, Preis ist nicht so wichtig und so weiter. Also der hat das immer sehr schnell das Thema gewechselt, wenn es um den Preis ging. Und der hat begonnen vor nicht allzu langer Zeit, wir haben es in einer Folge gebracht, dass er zum ersten Mal auch Bitcoin-Preisprognosen abgegeben hat. Ja. Und er scheint anscheinend jetzt selbst hinreichend überzeugt zu sein, dass er sagt, er investiert wirklich mehr und ist deswegen auch mit diesem Unternehmen dabei. Also wirklich spannend, dass man sagt, dieser Ur-Bitcoiner Adam Back, der ist jetzt wirklich da. Und der sagt, Bitcoin wird die neue Reservewährung der Welt, das neue Reserveasset der Welt werden offenbar.
Es ist so spannend.
Also ganz, ganz spannende Zeit.
Es ist echt, 2025 schaut immer besser aus. Es ist echt eine große Freude, hier dabei zu sein. Ja.
Ja gut, und da kommen wir dann ganz kurz auf die Altcoin-Saison. Ist die endlich da?
Ja.
Ich habe es vorher schon im Marktüberblick gebracht. Sind wir in dieser Altcoin-Saison? Und ich glaube, es gibt gute Neuigkeiten. Lukas sagt, 2025 wird immer interessanter. Es wird vielleicht wirklich dieses Jahr, auf das wir lange gehofft haben. Am 27.06. ist die Bitcoin-Dominanz von einem Hochpunkt dann wirklich seither um 8% eingebrochen. Und das, liebe Freunde der Kryptowährungen, so einen radikaleren, volatileren Einbruch der Bitcoin-Dominanz haben wir bisher erst zweimal gesehen. Und beide Male waren 2017. Das heißt, dieser wirklich starke Einbruch der Dominanz, der lässt uns natürlich jetzt hoffen, dass wir eine Altcoin-Saison wie 2017 sehen könnten. Noch ist das Ganze nicht auf dem Wochenchart so extrem. Ich weiß, es gab auch 2021 eine Altcoin-Saison. Aber diese Dimension des Einbruchs der Dominanz, wie wir sie jetzt gesehen haben, die zeigt wirklich deutlich in eine Richtung, dass es, also es ist ein Zeichen zumindest, dass es wie 2017 sein könnte.
Ja.
Wir sehen ganz viele Sektoren, haben Bitcoin outperformed. Wir sehen die Meme-Coins, die haben 44% in den letzten zwei Wochen zugelegt. Die Real-World-Assets-Tokenisierung und die Layer-2-Netzwerke haben ca. 36% zugelegt. Ihr erinnert euch, am Anfang der Folge habe ich gesagt, Bitcoin, glaube ich, 9,2% in zwei Wochen. Das sind eben die Zahlen, also Meme-Coins und Real-World-Assets deutlich drüber. Auch DeFi, Decentralized Finance mit 33%, die Gaming-Projekte, alle als gesammelt, also hier spreche ich von Kategorien, das heißt alle Gaming-Tokens zusammen 31%, KI-Projekte 26% und Auch die Krypto-Börsentokens sowie BNB und andere Börsentokens, die es draußen gibt, die zusammen haben auch 12% gemacht und auch die haben damit besser performt als Bitcoin. Also vieles deutet darauf hin, dass wir erstmals seit 2021 eine richtige Altcoin-Saison bekommen. Und die Chainlink-Halter, Lukas, und auch die anderen Meme-Coin-Halter, Dogecoin-Halter und. Wir alle halten die Daumen natürlich, dass es jetzt zum richtigen Altcoin-Run kommt. Was habt ihr vor? Was sind eure Lieblings-Altcoins? Lasst uns das gerne wissen. Dann werden wir vielleicht im Laufe der nächsten Wochen und Monate auch mal genauer reinschauen in diese Altcoins. Und was noch wichtig zu sagen ist, ist, dass auch dieses Mal schaut es aus, als könnte dieser Altcoin-Run kurz, aber explosiv werden. Das heißt, er könnte nur wenige Wochen andauern, so wie bei den letzten Malen schon. Wer wirklich Altcoins haben will, wer nicht nur in Bitcoin sein will, der sollte genau jetzt Altcoins haben, weil jetzt ist wirklich die heiße Zeit. Ich möchte natürlich nochmal sagen an die Finanzmarktaufsicht, das ist keine Beratung hier, die wir abgeben, das ist nur das, was wir machen. Aber jetzt kommt wirklich die Altcoin, die heißeste Altcoin-Phase. Also wenn ihr Altcoin-Halter seid, jetzt muss man dabei sein. Und Lukas, wollen wir noch was zu Altcoin sagen?
Ich sag was. Es ist lustig, dass wir vor kurzem noch spaßhalber vom Stablecoin-Sommer gesprochen haben, weil für Stablecoin sich so viel tut. Aber es ist ja nett, wenn wir bald davon sprechen können, vielleicht, das ist jetzt der Altcoin-Sommer 2025 vielleicht.
Naja, ich meine, Stablecoins legen ja auch stark zu.
Ja, aber die bleiben halt die Preise immer gleich. Die Leute wollen ja auch spekulieren hier mit diesen Altcoins und so weiter.
Ja, klar. Also die Altcoins sind natürlich ein Investmentvehikel. Man hofft halt jetzt drauf, dass man da seinen Bitcoin-Wert erhöhen kann. Oder warum investiert ihr? Ja, Lukas, und angesichts dieser massiven Altcoin-Bewegungen gibt es jetzt natürlich auch Unternehmen, die in diesen Altcoin-Markt rein wollen, die halt nicht Bitcoin als Reserve, sondern die Altcoins als Reserve halten wollen. Was gibt's da Neues? Ich glaube, eine ganz große Show beginnt.
Genau, und das ist, glaube ich, die nächste Runde von, wie gesagt, zuerst die ETFs und jetzt diese Unternehmen. Und das zeigt sich im folgenden News-Update. Peter Thiel, niemand Geringeres als der berühmte, bekannte Peter Thiel, also einer der Schwergewichte aus Silicon Valley, einer der ersten Investoren in so Dinge wie Facebook und in Investoren in Airbnb und so weiter und einer der Co-Founder von PayPal und auch von Palantir, also ganz viel große Namen. Also ein Mann, der sich sehr, sehr gut auskennt, also auch Milliardär, schon länger, also Multimilliardär.
Bezel von Sebastian Kurz, oder?
Ja, ist er, ja.
Ich glaube, das erinnert man sich auch.
Also ganz bekannte Persönlichkeit, ein bisschen verrückt ist er, muss man auch sagen, glaube ich, wenn man sowieso wie er ist. Der hat ein ganz interessantes Investment getätigt. Es handelt sich bei diesem spannenden Investment um das Unternehmen Bitmine Immersion Technologies. Und das ist mehr so, das steht auf der Webseite, nennt sich das ein Bitcoin-Network im Unternehmen, also eine Bitcoin-Network-Company. Und das ist auch etwas, was mit Bitcoin-Mining und so weiter zu tun hat, traditionell. Aber im Frühjahr 2025 haben die sich umgewandelt auch und haben bereits begonnen mit einer Ethereum-Treasury-Strategie nach dem Vorbild von damals MicroStrategy, jetzt Strategy, wie sie heißt. Und die haben zum aktuellen Status ca. 300.000 Ethereum, Ether-Token, was einem Gegenwert von 1 Milliarde entspricht. Und ganz bekannt eben ist der Tom Lee, der Chef von Fundstrat, der ist hier der Chairman jetzt von diesem Unternehmen. Und es gibt
Tom Lee.
Tom Lee, genau. Der ist ja bekannt, der ist eben CNBC und in Bloomberg und so wird er interviewt zu Krypto.
Ja, auch der tritt oft in den Medien auf.
Ganz genau. Der ist da dabei als Chairman und der Großaktionär mit 9,1% ist Peter Thiel. Also Peter Thiel, jemand, der sich relativ gut auskennt mit ganz vielen Themen und sehr erfolgreich in der Vergangenheit war, der setzt auf Ethereum, kannst du sagen, damit.
War's das oder kommt noch was?
Hast du was zu sagen dazu?
Nein, ich meine, ich habe eh schon gesagt, also es ist klar natürlich, wenn diese Altcoins jetzt massiv und gegen Bitcoin aufwerten könnten, wenn es eine Zeit ist, in denen Altcoins wahrscheinlich mehr Potenzial haben als Bitcoin, weil Bitcoin halt schon so viel vorgelegt hat, da ist es nur natürlich, dass wir solche Investitionen sehen. Ich weiß nicht, ob solche Investoren dann langfristig dabei bleiben oder ob die halt wirklich nur die Welle reiten wollen für die nächsten 3-4 Monate.
Ja, ja.
Das wird sich halt zeigen. Nicht?
Genau, also bei Peter Thiel kann es natürlich sein. Also Peter Thiel war in der Vergangenheit schon mehrfach investiert in Krypto-Projekte und so. Peter Thiel hat ja schon 2013 öffentliches Interesse an Bitcoin gezeigt und hat diesen Founders Fund, also ein Unternehmen, das hat von 2017 bis 2018 große Bitcoin-Bestände gehabt. Also weißt du, 2017, 2018 war natürlich die Zeit dieses Krypto-Hypes damals.
Mhm.
Und dann gab es Zeiten, wo er wieder dabei war, und da gab es eben so eine Zeitraum 2022, da ist er wieder ausgestiegen zum Beispiel. Also der kommt immer wieder, wenn es nach oben geht, und da habe ich ein gutes Zeichen, dass der jetzt wieder mit im Markt ist, hier dabei.
Deswegen ist er wahrscheinlich reicher als wir, weil er das auch timen kann, was wir versuchen zu timen.
Ja. Market Timing.
Ja gut, dann schauen wir uns an oder verfolgen wir die Situation weiter mit die Kryptologen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Und dann gibt es, bevor wir zur Kategorie Kryptokultur heute kommen, noch einen kurzen Nachrichtenüberblick. Und zwar, Elon Musks Amerika-Partei wird Bitcoin unterstützen, Lukas. Hast du das gewusst?
Nein, habe ich nicht gewusst, weil ich interessiere mich nicht für diese Partei
das
von Elon Musk.
Tust du nicht, aber Elon Musk, das geht hervor aus einem X-Posting. Also Elon Musk hat das offiziell auf X verlautbart, und zwar als Antwort auf die Frage eines Nutzers.
Ja.
Dieser hat ihn gefragt, wird die Amerika-Partei Bitcoin akzeptieren? Musk hat geschrieben, Fiat ist hoffnungslos.
Also ist so. Ja. Up only.
Bitcoin also
up
also only. Durchaus solide Aussage, aber er hat gesagt, also ja. Das heißt, Amerika-Partei ist auch die Bitcoin-Partei. Da muss der Trump sich warm anziehen als erster Bitcoin-Präsident, weil auch die Amerika-Partei ist jetzt pro Bitcoin. Dann weitere Neuigkeit. Bybit startet offiziell in Europa. Der Lukas und ich waren bei der feierlichen Eröffnung dabei.
Ich habe das T-Shirt an.
Feierlichen Eröffnung.
Ich habe das Bybit-T-Shirt an.
Das ist so hübsch. Auf alle Fälle bei der feierlichen Eröffnung der Bybit-Niederlassung in Wien waren wir mit dabei, und deshalb auch danke noch einmal für die Einladung bei dieser exklusiven Veranstaltung, liebe Bybit-Leute. Wir schauen bald einmal auch im Büro bei euch vorbei, das ist ein Versprechen. Und damit kommen wir weiter zu Manhattan. In Manhattan hat der Prozess gegen Roman Storm begonnen. Weißt du, wer das ist? Nein.
Nein.
Roman Storm ist der Tornado-Cash-Gründer.
Ah, ja.
Dem wird vorgeworfen, dass er wissentlich ermöglicht hat, 1 Milliarde an Kryptowährungen zu waschen. Unter anderem wiegen die Vorwürfe schwer, weil er auch der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe das Reinwaschen von 600 Millionen gestohlenen Kryptogeld ermöglicht haben soll. Nachweislich hat Storm aber auch ein Waschmaschinenlogo auf einem T-Shirt getragen und damit beworben, Tornado Cash beworben, was ihn natürlich schwer belastet.
Mhm.
Die Verteidigung sagt, dass Storm natürlich keine Kontrolle über das DeFi-Protokoll hatte. Das ist natürlich richtig, da muss man zustimmen. Aber die Anklage sagt auch, er hat die Geldwäsche billigend in Kauf genommen, um Millionen zu verdienen damit. Und Storm drohen bis zu 40 Jahre Gefängnis in Amerika tatsächlich.
Okay.
Weiter im Text. Trumps World Liberty Financial bekommt bald einen Unlock-Plan. Bisher nicht transferierbare Token werden damit handelbar. Investoren sind nun gespannt natürlich, was die Preise dieses World Liberty Financial Tokens sein könnten, welche Preise dieser Token erreichen könnte. Und zu guter Letzt, Großbritannien steht offenbar kurz davor, den Sachsen-Fehler zu machen.
Yes.
Berichten zufolge hat nämlich das UK Treasury and Home Office begonnen, den Verkauf von 61.245 von Großbritannien gehaltenen Bitcoin zu beginnen.
Yeah.
Die möchte man veräußern, und das weckt natürlich Erinnerungen bei uns, vor allem im Dachraum, an den Freistaat Sachsen, der ja vor ziemlich genau einem Jahr die Bitcoin-Lachnummer der Welt wurde, als er 50.000 Bitcoin kurz vor dem explosionsartigen Anstieg verkaufte, um gerade mal $53.000 oder Euro pro Stück. Das ist ja circa halb so viel wie heute.
Ja, ja.
Das ist schon bitter. Und genau, die Bitcoin befinden sich seit 2021 im Besitz des Vereinigten Königreichs, und damit sind wir auch mit den Kurzneuigkeiten fertig, Lukas. Jetzt geht's weiter zur Kryptokultur. Was haben wir da heute? Allzeithoch.
Richtig. Oder? Wir sprechen ganz, ganz kurz und dann spielen wir es euch vor. Wir sprechen ganz kurz. Little Bubble. Unser Crypto Musical Meme Boy. Also, ich glaube, der Alex, der hört ganz viel seiner Musik. Wir haben es schon ein paar Mal hier in ein paar alten Episoden eigentlich abgespielt. Das ist ja, also, er macht einfach satirische, coole Musik. Er nimmt zum Beispiel bekannte Lieder und schreibt neue Texte, die halt Krypto-Bezug haben. Und das alles ist sehr unterhaltsam. Den wollen wir euch quasi heute nicht nur beschreiben, sondern auch empfehlen. Und weil wir jetzt ein wunderschönes All-Time-High von 123.000, also $123.000 hatten, spielen wir euch jetzt den All-Time-High-Song vor, Alex, ja?
Also viel Spaß beim Zuhören. Die nächsten 2 Minuten gehören dem Little Bubble All-Time-High.
Well, 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 you know what time it is. We back, baby. Bitcoins, shitcoins, or NFTs. There's no greater feeling than hitting that sweet, sweet
old time high, old time high in this bitch. Watch it pump to the sky. We just buy and get rich. Old time high in this bitch. Watch it pump, baby. We just buy and get rich. Yeah, run it back. We back in the black. We back in the green. Got the team all around me. We rowdy and causing scenes. Where you been? Grab a cup, baby. Come and take a sip. Oh, my bad. Yo, what's up? Man, you did it by the dip. Oh, that's rough. Oh, that's tough. Oh, that's really gotta suck. Only problem that we got is that we didn't buy enough. Man, I joke. Man, I kid. Know exactly what we did. Now we pull up in the whip. Cause we just hit. Old time high in this bitch. Watch it pump to the sky. We just buy and get rich. Old time high in this bitch. Watch it pump, baby. We just buy and get rich. Got my family on the phone, they asking what they should buy. I say a time machine to take you back to when I was trying to get you buying on the low, instead you trying to buy high. I guess it's time for me to sell this shit and wave it goodbye. Like sayonara, I don't wanna be stuck there with the bag. Don't be mad, I'm just saying I'm taking some of the cash that we stacked up, baby, cause we out of here. As we blast up straight into the stratosphere, right through the old time high
in this bitch. Watch it pump to the sky, we just buy and get rich. Old time high in this bitch. Watch it pump, baby, we just buy and get rich. Old time high in this bitch. Watch it pump to the sky, we just buy and get rich. Old time high in this bitch. Watch it pump, baby, we just buy and get rich.
So, jetzt waren wir wie ein Radiosender ein bisschen und geil. Damit kommen wir weiter zur Skurrilität der Woche. Da haben wir noch ein Video für euch heute, nämlich Charles Hoskinson.
Ja.
Der hat ja wieder mal den Vogel abgeschossen, nicht diese Woche, aber die Woche davor, auch irgendwie 2 oder 3 Tage nach unserer letzten Aufnahme, wenn ich mich recht erinnere. Der hat nämlich in einer Sendung, ich glaube, es war auch ein Podcast, dort verlautbart, dass El Salvador eigentlich Cardano verwenden wollte für einen Airdrop. Und diese Geschichte, also die Kommentare der Community unter diesem Video sind natürlich legendär, weil ihm wird vorgeworfen, dass das natürlich eine erfundene Geschichte ist. Angeblich hat die Cardano Foundation oder Charles Hoskinson, ich weiß nicht, wer genau das dann war, aber die haben das abgelehnt, weil sie nicht wollten, dass auch Geld durch diesen Airdrop an irgendwelche Banden, die in Amerika auf der Sanktionsliste stehen, verteilt wird, die auch im El Salvador eben ansässig sind und die auch diesen Airdrop erhalten hätten, wenn jeder den erhalten hätte, natürlich. Und deswegen hat Cardano abgesagt und El Salvador stattdessen Bitcoin verwendet. Das ist die Geschichte des Charles Hoskinson.
Ganz genau so war es, garantiert. Charles Hoskinson würde doch nie über irgendwas jemals lügen. Hat doch kompletter weiße Weste, hat noch nie, ja, dass er überhaupt Zeit gefunden hat, neben seiner Beraterstelle bei Donald Trump, die er ja angekündigt hat.
Ja, also auf alle Fälle an alle Cardano-Halter, das soll natürlich jetzt kein Cardano-Hate sein.
Doch, von mir schon.
Das ist natürlich einfach nur von dir schon. Nein, ich halte selber Cardano, so viel Transparenz muss sein. Ich sage nur, das Video gibt es jetzt auch noch schnell bei uns zu hören, dauert nur ein paar Sekunden und dann geht es auch schon weiter zum Tipp der Woche.
So whatever they do in El Salvador, the United States is going to have an opinion on that. And we have to get the regulation to work. Like Bukele, for example, wanted to do an airdrop to everybody in El Salvador. And we're like, okay, but MS-13 is on an OFAC list. And so if we give Bitcoin to all these people, we're facilitating a transfer of value to a terrorist organization. That's no bueno. You know, we can't make that work. So Justice Department has to give a clearance and understand what the rules are and everything. We just couldn't get there. So we passed on the deal after a week, but it was just wild.
So, Lukas, was haben wir als Tipp der Woche?
Tipp der Woche, dieses Buch hier, das ich in meinen Händen halten darf, signiert vom Autor. Es geht um Bitcoin, das ehrliche Geld. Das ist vom lieben Alex von Frankenberg geschrieben worden und ich habe den vor 2 Wochen getroffen im World Venture Forum, das war bei uns in Kitzbühel hier in Tirol. Haben ihn kennengelernt, er ist ein sehr netter Typ, sehr interessanter, lustiger, unterhaltsamer Mensch. Und das muss ich einfach empfehlen, weil das Buch, wenn ihr Leute habt in eurem Umfeld, privaten Umfeld, familiären Umfeld und sowas, und ihr wollt denen ein Buch geben, wo das einen sehr leichten und detaillierten Einstieg gleichzeitig ermöglicht für das Thema Bitcoin, ja? Also nicht Krypto insgesamt, da geht es primär um Bitcoin. Warum ist Bitcoin interessant? Wie funktioniert Bitcoin? Was ist eigentlich so, was ist einfach das Thema mit Inflation und so weiter und so fort? Das ist ein Buch, das ist sehr kurz und schön zusammengefasst, sehr leicht verständlich. Also es sind ein Haufen komplexe Themen, die hier leicht beschrieben werden. Ich möchte das unbedingt empfehlen, weil einerseits ist es gut, inhaltlich sehr, sehr gut geschrieben und andererseits, das ist auch so ein sozialer Aspekt dabei vom Alex, der spendet zum Beispiel hier hinten diesen QR-Code zu sehen. Wenn dir das Buch gefallen hat, kannst du hier ein paar Satoshis spenden, also die kleinste Einheit von Bitcoin. Ich spende auch noch was später, wenn ich das Buch fertig habe. Da werden bedürftige Kinder wird da gespendet. Und auch die Einnahme von dem Buch, also ich glaube fast alle davon, gehen eigentlich in Marketing, um dieses Buch noch mehr zu bewerben. Da gibt dann noch persönlich Geld dazu. Es geht nicht darum, dass er mit dem Buch Geld verdient, sondern er will wirklich die Message unter die Leute bringen. Er will vielen Leuten Bitcoin näher bringen. Und darum geht es in dem Buch. Und das ist eine absolute Empfehlung. Generell Alex von Frankenberg, der Just Do It Alex auf Twitter. Bitte unbedingt folgen auf X. Ich verlinke euch alles unten. Das Buch gibt es auf Amazon zu kaufen. Es kostet natürlich 21 Euro, wieder die berühmte 21-Zahl. Er freut sich, wenn man es in Form von Bitcoin zahlt. Ich habe es auch in Bitcoin gekauft. Also das ist der Tipp der Woche. Nicht nur das Buch selbst, sondern auch Alex.
Und das ist auch sehr einsteigerfreundlich, ja, oder? Ja. Für die Leute, ja, die sich noch nicht so auskennen, genau, ist das natürlich auch eine gute Lektüre.
Dafür ist es gemacht. Das erklärt Hyperinflation, das erklärt Wirtschaft, das erklärt die Finanzkrise, das erklärt, warum Bitcoin erfunden wurde, wie es funktioniert. Und das ist auch eben El Salvador, Bhutan, also ist auch relativ aktuell. Also ein guter historischer Überblick, philosophischer Überblick und sowas. Und warum Bitcoin einfach cool ist, das ehrliche Geld.
Das ehrliche Geld, schöner Name, gefällt mir sehr gut. Vielleicht kann ich den Alex von Frankenberg ja auch bald auf einer Bitcoin-Veranstaltung kennenlernen. Ist der Bitcoin-only oder ist der auch Altcoins?
Er ist primär Bitcoin-only, ja. Also
wie ihr wisst, wir sind bei den Kryptologen ja ein bisschen agnostischer unterwegs. Wir sind beide riesen Bitcoin-Fans, aber wir sagen, diese Technologie ist nicht nur für Bitcoin da. Es gibt durchaus andere Anwendungsfälle für Blockchain und Kryptowährungen. Das wollen wir an dieser Stelle sagen. Was haben wir noch zu sagen über den Ausblick für die nächsten 2 Wochen, Lukas? Wir hören uns erst in 2 Wochen wieder wahrscheinlich. Wir wissen, es gibt die Earnings Season, wie man in Amerika sagt, die kommt jetzt. Ich glaube, Tesla gibt nächste Woche schon bekannt oder diese Woche, wenn ihr das hört, bekannt, was es für Verkaufszahlen gab, was es für Gewinne gab aus Tesla. Also sehr, sehr spannend natürlich, weil Tesla und Krypto ja immer sehr volatil sind und auch oft gemeinsam genannt werden als riskante Investitionen, auch mit Elon Musk in Verbindung. Dann Microsoft und Meta, auch die geben ihre Zahlen bekannt, aber nicht diese Woche, sondern erst die Woche darauf, am 30. genauso wie Amazon und Apple, die kommen am 31. Also spannend bezüglich der Zahlen der Gewinne dieser großen Unternehmen aus dem Nasdaq. Dann gibt es noch die Entscheidung der Europäischen Union über die Zinsen. Die kommt am 24. am Donnerstag. Und die Fed folgt am 30. also auch wieder in der Woche darauf mit ihrer Entscheidung zu den Zinsen. Also sehr, sehr spannend, was auch die nächsten Wochen auf uns zukommt. Wir hoffen natürlich, dass der Kryptomarkt weiter alles outperformt wie in den letzten 2 Wochen. Lukas, hast du noch was im Ausblick, das ich vergessen habe?
Nein, Ausblick ist ziemlich wunderbar. Es ist Bitcoin-Season, es ist Altcoin-Season. Ich gehe davon aus, ich weiß nicht, wie du es siehst, ich gehe davon aus, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen gesenkt werden in nächster Zeit, also Ende des Monats ist ja das FOMC-Meeting, relativ hoch ist, weil die Zinsen sind wirklich, glaube ich, zu hoch. Donald Trump sagt, sie sollten 1-2% sein, die sind wesentlich höher als das, also mehr als das Doppelte. Ich glaube, wie wir wissen, niedrige Zinsen, fallende Zinsen sind gut für Kryptopreise. Ausweitung der Geldmenge und die Geldmenge M2 ist in der Form korreliert mit Krypto und vor allem mit Altcoins auch, aber auch Bitcoin primär. Das heißt, das ist für uns ganz super.
Aber die globale Geldmenge.
Die globale M2-Geldmenge, genau, richtig.
Und ob die Fed tatsächlich diesen Monat schon die Zinsen senken wird, ich glaube das eigentlich nicht, weil die Fed, die hat gezeigt, dass sie das sehr lange zuwarten kann und bevor was bricht, wirklich aktiv wird. Und ich glaube, es ist nicht genug Feuer am Dach in den USA. Ich glaube, die warten nochmal ab und viele Prognosen sagen jetzt September. Ich würde sagen, September ist auch mein Favorit für die Zinssenkung. Ich glaube, diesen Monat passiert noch nichts.
Ja, aber es ist auf jeden Fall Zeit. Und wie gesagt, es scheint die Gerüchte immer mehr, dass die Ära Jerome Powell zu Ende geht.
Ja, und damit sage ich danke fürs Zuhören auch diese Woche wieder bei die Kryptologen. Danke, dass ihr uns alle so treu seid. Wir haben gesehen in der letzten Folge so viel Zuhörer wie noch nie, wieder mal ein neuer Rekord. Das stimmt uns natürlich glücklich und danke für die ganze Unterstützung von jedem Einzelnen von euch. Und damit sage ich Servus, bis zum nächsten Mal bei Die Kryptologen.
Alles Gute, Leute. Wir hören uns in 2 Wochen. Servus.
Perfekt, nice. Damit ich das nach oben habe.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann.